Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen GetEx Podcast Börse aufs Ohr, der Podcast, der nicht nur dein Depot zum Glänzen bringen wird. Was bitte war das für ein Januar? Ein Jahresstart, der sich wirklich sehen lassen kann. Ich möchte das zum Anlass nehmen, um euch heute wieder einen kurzweiligen Überblick zu den spannenden Themen aus der Finanz- und Börsenwelt geben. Und das mache ich heute in Episode 3 zusammen mit meinem Gast, der aus Unterfranken stammt, also ein Bayer würde vermutlich es als Hessen bezeichnen, über Stuttgart und Frankfurt, dann 2010 nach München kam und jede Woche mindestens 2 LinkedIn-Posts absetzt und mit dem ich 400 gemeinsame Kontakte habe. Herzlich willkommen, Nikolaus Barth.
Servus Lars und servus an alle Zuhörer.
Und mein Name ist Lars Reichel von GetEx Exchange. Der Episode 3 gebe ich heute den Titel Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Es klingt ein bisschen kitschig, aber ich finde es durchaus passend und findet sich auch in jeder Benchmark wieder. Seid also gespannt. Was erwartet euch heute hier? Denn es soll sich ja wie immer lohnen, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt. Ich gebe euch wie immer ein kurzes Update zum Markt. Die neuen Risikoindizes nehme ich unter die Lupe in der Rubrik Risiko. Es gibt ein Chart-Update in der Rubrik Malen nach Zahlen. Beauty-Tipps haben wir für euch und inside GetEx verrate ich, was sonst noch so alles passiert. Und das Beste zum Schluss, die Benchmark wünscht dir was. Und eine Neuerung habe ich jetzt schon an dieser Stelle. Hört euch bitte den Disclaimer, der diesmal am Ende der Episode ist, an, denn schneller kann ich ihn wirklich nicht sprechen. Relevanz hat er aber trotzdem. Also, genug gequatscht, los geht's. Nikolaus, als ich dich im Intro als Gast beschrieben habe, hätte ich dich auch Finfluencer nennen können, denn du und dein Team, ihr haut jede Woche mindestens 2 bis 4 LinkedIn-Posts raus und in der Vorweihnachtszeit habt ihr sogar den interaktiven Adventskalender durchs Team getrieben. Also nochmal an dieser Stelle ein herzliches Willkommen.
Schön, dass ich heute dabei sein darf.
Jetzt muss ich ja von hinten anfangen. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass das Thema Social Media bei dir, bei euch im Tagesgeschäft so eine große Bedeutung hat?
Na, das hat vor allem damit zu tun, dass es uns eine Möglichkeit gibt, direkt mit unseren Anlegerinnen und Investoren in Kontakt zu treten. Was ich auf LinkedIn poste, ist in erster Linie ja meine persönliche Meinung. Das schreibt mir keiner vor, was ich da posten darf. Das sind Themen, die mich bewegen. Und da gibt es Kommentare, da gibt es Antworten drauf und das hilft uns tatsächlich besser zu werden.
Na, sehr gut. Und vor allen Dingen sprichst du auch eine ganz andere oder eine zusätzliche Zielgruppe an.
So ist es.
Wenn ich deinen Lebenslauf lese, kommt mir das schon sehr strukturiert vor, dass du wenig dem Zufall überlassen hast. Wie bist du denn dann eigentlich in die Zertifikate-Bubble gekommen?
Das habe ich tatsächlich meinem Professor zu verdanken, Professor Dr. Steinbrenner aus Stuttgart. Diejenigen, die in Stuttgart unterwegs sind und vor 20 Jahren schon aktiv waren, kennen ihn. Er war immer sehr börsennah, sehr zertifikatenah und der hat so eine Leidenschaft bei mir geweckt und die habe ich dann glücklicherweise umsetzen können.
Aber bevor du nach Stuttgart gekommen bist, du bist in Unterfranken aufgewachsen und dann hast du in Stuttgart, Barcelona, München, Berlin studiert. Liebe Güte, du bist schon mehr rumgekommen als manch ein anderer auf Geschäftsreisen. Wie kam es denn nach Stuttgart, der nächste Schritt?
Das hing damit zusammen, dass ich ein duales Studium gemacht habe. Duales Studium heißt, ich habe studiert und daneben eine Ausbildung gemacht oder gearbeitet. Trainee, Graduate, wird man heute sagen. Das war bei der Landesbank Baden-Württemberg und da war es naheliegend, in Stuttgart zu bleiben und dort zu studieren und daher Stuttgart.
Okay, Berlin?
Kam viel, viel später. Berlin und Barcelona, das waren Aufbaustudiengänge, die viel, viel später kamen, wo ich einfach gemerkt habe, ich muss an der einen oder anderen Stelle noch was nachlegen und lebenslanges Lernen ist eines meiner Mottos.
Der Vorredner aus Episode 2, Matthias Hüppe, hat ja auch in Spanien studiert. Wie sieht's mit deinen Spanischkenntnissen aus? Noch vorhanden?
Hola, ¿qué tal? Das war's fast.
Hola, ¿qué tal? Alles klar. Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Also dein erster Berührungspunkt war dann bei ABN AMRO mit Zertifikaten, oder?
So ist es. Und bei ABN AMRO habe ich viel, viel gelernt.
Na, glaube ich dir. War auch eine coole, also eine damals interessante, spannende Zeit.
Absolut. Und da war ja die Finanzkrise dabei, sozusagen. Ja. Und da hat man alle Höhen und Tiefen innerhalb kürzester Zeit lernen können.
Und nach der Krise, du hast angesprochen, 2010 dann nach München zu UniCredit gekommen oder war es damals noch die Hypovereinsbank? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, es war gefühlt schon immer die UniCredit und spätestens seit 2010, als ich dann kam, war es tatsächlich die UniCredit auch namentlich, auch wenn das die wenigsten wahrgenommen haben und immer Hypovereinsbank gesagt haben. Aber die Umfirmierung war 2009 und 2010 war es dann die UniCredit Bank. Und 2005 gehören wir schon zur UniCredit-Familie. Also von daher etwas länger. Und für mich war es auch immer die UniCredit und gar nicht so sehr die Hypovereinsbank.
So, und jetzt leitest du das Equity- und Brokerage-Sales-Team Zentral- und Nordeuropa. Mein lieber Scholli, das sind, wie viele Mitarbeiter hast du denn da? Das ist ja schon eine riesige Aufgabe.
Klingt größer, als es ist. Wir sind 15 Leute im Team. Ist dahingehend spannend, da es nicht nur Zertifikate ist, sondern wir kümmern uns auch, dass eine Wertpapierorder vom Anleger, von der Investorin zur Börse gelangt, am besten zu GetEx, zu euch. Das heißt, da ist relativ viel dabei. Da sind auch sehr technische und Infrastrukturthemen dabei, weil wir natürlich sicherstellen wollen, dass das alles in time passiert und dass das alles reibungslos läuft.
Das heißt, ab und zu musst du auch Kraft tanken, da musst du mal raus. Was machst du denn da? Ich sehe manchmal Bilder in den Bergen von dir, aber ist Wandern so ein Ding oder?
Als Münchner neigt man dazu tatsächlich immer, die Berge zu lieben. Und ich habe die lieben gelernt erst in München. Und Wandern ist tatsächlich eine Art, wie ich so ein bisschen einen Ausgleich schaffe. Die Familie hat natürlich Brio 1, Wandern dann Brio 2 und Laufen gehört auch noch dazu. Das sind einfach zwei Sportarten, die ich relativ zeitunabhängig machen kann, wo ich nicht auf andere Rücksicht nehmen muss, in dem Sinne, dass ich auf andere warten muss, sondern die einfach selbst machen kann. Und in München bieten sich die Berge einfach immer an.
Macht Sinn, ja. So, und da Familie im Vordergrund steht und ich mal mich ein bisschen umgehört habe über deine anderen Hobbys, weil ich ja gar kaum Informationen über dein Privatleben finde, habe ich aber herausgefunden, dass du ein begeisterter Koch bist. Versorgst also die Familie auch kulinarisch. Was ist denn deine Lieblingskochsendung, wenn ich dich mal fragen darf? Hast du sowas? Ich stehe ja total auf Kitchen Impossible, auf diese zurückhaltende hanseatische Art von Tim Melzer.
Mir jetzt eingefallen, aber Kitchen Impossible finde ich tatsächlich unglaublich beeindruckend. Aber nachdem du am Anfang schon gesagt hast, dass ich so eine gewisse Social-Media-Affinität entwickelt habe, schaue ich mir tatsächlich häufig auf Instagram Sachen an. Und da sind ja eher keine großen Berühmtheiten unter den Köchen zu finden, sondern Hobbyköche. Das liegt aber vor allem daran, dass man natürlich nachkochen kann, was so ein Profi vorkocht und auch überlegen, wie man es macht. Aber der Hobbykoch ist dahingehend ein bisschen sympathischer, dass er halt doch nicht alle Gewürze im Kühlschrank hat oder im Schrank hat und versucht, das möglich zu machen, was im Kühlschrank ist.
Sehr gut. Vielen Dank erstmal für die Einblicke. Und dann gehen wir zum späteren Teil in die Rubrik Beauty-Tipps. Da brauche ich dich nochmal, Nikolaus. Bis dahin aber ein kurzes Update zum Markt.
Plötzlich Börse, ein Marktupdate.
Geht's noch? Was bitte war das für ein krasser Januar? Was für ein Start ins Jahr? Und seit der letzten Episode hat sich wirklich viel getan. Zeit für einen Rückblick zum Monatsende. Wenn ich mir den Jahresstart gemessen an den GetEx-Umsätzen anschaue, dann sind die um 78% zum letzten Januar und die Trades um 65% zum letzten Januar gestiegen. Ey, das ist der totale Wahnsinn. Klar spielt die Musik wieder und überwiegend in Hebelzertifikaten, überwiegend Open-End-Turbos auf die beliebten Basiswerte Nvidia, Microsystem, Tesla, Rheinmetall, aber DAX und Gold waren auch weit vorne. Der Januar ist aber klassischerweise auch ein vertriebsentscheidender Monat und so wundert es mich diesmal nicht, dass nach den großen Dezemberfälligkeiten und den Winterferien, dem Ende der Winterferien, dann auch mal die Discounter, Aktienanleihen und Bonuszertifikate, also die Anlagezertifikate, aus den Pötten gekommen sind. Glückwunsch dazu. So, was hat der DAX gemacht im Januar? Plus 9% mit dem All-Time-High letzte Woche, 21.801. Der VDAX unverändert, Eurostox auch 8% im Plus. Und schauen wir über den großen Teich in Amerika, der S&P 2% im Plus, deutlich unsicherer, wie damals schon in der letzten Episode Jörg Scherer prognostiziert hat. Und an den Riskindizes werden wir es auch gleich sehen. Der Dow mit 4% im Plus und Nasdaq unverändert. Also mehr Volatilität in Amerika.
Risiko. Danger. Die GetEx Risk Indizes.
Nachdem ich euch ja die GetEx Risk Indizes schon vorgestellt habe, möchte ich gerne die Entwicklung der Indizes im Januar mit euch besprechen. Ziel war es ja und ist es immer noch, die Börsengeschäfte auf GetEx zu visualisieren und euch Aufschluss zu geben, ob höhere oder tendenziell vorsichtiger agiert wird und Sicherheit eher gesucht wird. Schauen wir uns die langfristigen Indizes an mit Fokus auf Europa. Im Januar, zum Januarstart, der Index bei 0,21, zum Monatsende bei 0,50, also eine deutlich positiv ausgerichtete Stimmung an den Trades erkennbar. Der US GETEX Risk Index, der langfristige, in den Januar gestartet mit 0,17, aktuell zum Monatsende bei 0,30, also mini bullisch, leicht in Vorsicht umgeschlagen, und der CNN Fear and Greed Index von 33 auf 43, aber immer noch mit Betonung auf 4. Wenn ich jetzt den Europa Risk Index, den langfristigen, gegen den DAX mir anschaue, muss ich sagen, eine hohe Korrelation war durchweg im positiven Bereich. Also es gab durchweg eine bullische Stimmung gemessen an den Trades der Zertifikate und Aktien, außer am 16.01. Dort ist er leicht ins Minus gedreht, aber ansonsten sind die Investoren mit Basiswert europäische Aktien weiter positiv gestimmt. Und aktuell der Index, wie gesagt, bei 0,50. Ganz anders sieht's auf der US-Seite aus. Der S&P deutlich schwankungsintensiver. So auch der GETEX Risk Index. Mehrere Male deutlich abgetaucht bis minus 0,21. Korrelation hier bei 0,58, also hoch. Der Index widerspiegelt also das Anlegerverhalten, die Vorsicht des Anlegerverhaltens, Unsicherheit ist auch im Spiel. Und was genau das bedeutet auf die einzelnen Basiswerte, auf Zinsstimmungen, das diskutieren wir in einer der nächsten Benchmark. Also bleib weiter dabei.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
Aber zuvor haben wir wieder einen viel gebuchten und entsprechend nachgefragten Special Guest, auf dessen LinkedIn-Account ich sage und schreibe 6-mal nach unten scrollen musste, bis ich alle Referenzen lesen konnte. Unfassbar. Herzlich willkommen, Martin Utschneider.
Ja, hallo, Lars. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Danke, dass du heute und als deine Premiere für die Benchmark Nahen nach Zahlen heute als Experte uns zur Seite stehst. Ich habe ja ein bisschen die Luft angehalten, da du in den letzten Wochen viel unterwegs warst, auch bei einem Kunden an der Nordsee, und dass neben der steifen Brise an der Küste leider auch eine ordentliche Brise Influenza dazu kam. Aber wurscht, ich freue mich riesig und schön, dass du da bist.
Ja, man hört es noch ein bisschen an der Stimme. Vielen Dank, Lars. Es ist schon alles wieder gut und Nordsee war natürlich wunderbar.
Über was wollen oder besser, über was sollten wir denn heute reden? Was hast du den Hörern mitgebracht? Worauf müssen wir besonders aufpassen?
Ja, also ich hätte es fast gesagt, der Highflyer der letzten beiden Jahre. Highflyer ist jetzt eher fast nicht mehr angebracht. Aber was ist bei Nvidia los? Nvidia haben wir mitbekommen, hat ja ganz, ganz viele Anleger verzückt, hat auch für viele positive Depotzuwächse gesorgt. Und jetzt ist irgendwie der Wurm drin. Der Wurm ist auch deswegen drin und der Brand, also es hört es den Termin oder den Zeitpunkt nicht besser wählen können. Nvidia hat gestern und vorgestern unterhalb der 200-Tage-Linie geschlossen. Und jetzt sind nicht nur die kurzfristig Orientierten, sondern eben auch die langfristig Orientierten auf den Plan gerufen. Nvidia ist jetzt stark unter Druck, hat sich von einem Seitwärtstrend jetzt durch das Gap vom 24.01. auf den 27.01., das war dieses Over-the-Weekend-Gap, muss man fast schon sagen, hat sich jetzt wirklich nach unten katapultiert, steuert jetzt Richtung 100, vielleicht 95 US-Dollar. Also das sind ganz andere Töne, die man hier momentan anschlagen muss. Nvidia ist angeschlagen, hängt natürlich auch damit zusammen mit der DeepSeek-Meldung am Wochenende, übers Wochenende, dass hier eine KI mit weniger teuren Chips zu Rande kommt, mit weniger Aufwand. Und das hat natürlich Nvidia stark getroffen. Und jetzt muss man bei Nvidia das, was man lange nicht gemacht hat, was man immer schon machen musste, klar, aus Risk-Management-Gesichtspunkten und Money-Management-Gesichtspunkten muss man den Blick immer nach unten werfen. Aber jetzt ist es so, dass er wirklich zwingend nach unten geworfen werden muss. 200-Tage-Linie unterhandelt, die läuft bei 123, gestriges Close war bei 116. Also Nvidia im Moment in Richtung 100, vielleicht 95 US-Dollar unterwegs. Die Indikatoren im Moment auch alles andere als freundlich. Also hier hab Acht-Stellung. Und das, was die letzten Jahre in Anführungsstrichen galt, hat sich jetzt fast schon ein bisschen umgekehrt.
Zeit für eine Absicherungsstrategie. Oh yes.
So ist es.
Danke, Martin. Ja, umgekehrt, welche Aktien profitieren denn dann von der DeepSeek-Affäre, in Anführungsstrichen?
Ja, ich habe hier auch ein iPhone vor mir liegen. Ich habe ein Samsung und ein iPhone. Man ist ja fast schon vermischt. Also früher sprach man von Deutschland, ist overbanked. Jetzt ist man over Smartphone oder was auch immer. Aber das wäre natürlich Apple. Apple ist eine Aktie, die natürlich jetzt die letzten Tage auch etwas gelitten hat, aber Apple und ein paar andere KI-Werte, ich habe jetzt speziell mal die Apple rausgesucht, die hat natürlich das frohlockend aufgenommen. Also das, was für Nvidia eine Horrormeldung war, vom 24. auf den 27. Das hat bei Apple für Kurszuwächse gesorgt, weil natürlich die Konzernleitung oder Apple sich sagt, na ja gut, wenn das alles billiger wird, dann müssen wir weniger investieren, wir müssen weniger ausgeben. Wir haben vielleicht am Ende des Tages beim gleichen Umsatz mehr Ertrag, was auch immer. Aber man darf dem Ganzen jetzt natürlich auch nicht blind hinterherlaufen, denn was hinter DeepSeek hier steckt, muss natürlich auch noch erst ergründet werden. Aber charttechnisch ist die Apple jetzt auch die letzten drei Tage ein bisschen unter die Räder gekommen, gestern mit einer sogenannten Red Doji Candle. Also hier ist auch gewisse Verunsicherung, hängt aber mehr damit zusammen mit der Zollpolitik Donald Trumps und mit dem Handelskrieg oder mit dem Zollkrieg, den er hier gerade anzettelt. Er rudert ja auch wieder etwas zurück. Aber im Großen und Ganzen ist die Apple im Gegensatz auch jetzt für Langfristanleger noch oberhalb der 200-Tage-Linie, die läuft bei fast punktgenau 220. Apple Closing war gestern 228. Also hier sind wir auch von der gesamten Indikatoren-Gesamtkonstellation weitaus freundlicher als bei Nvidia. Also bei Nvidia war der Konsens, hier erstmal den Blick nach unten zu wenden. Und bei Apple hat man vielleicht, wenn an der 200-Tage-Linie bei knapp 220 vielleicht nochmal der positive Test erfolgt, vielleicht sogar, das ist keine Anlageberatung, das ist auch kein individueller Tipp, aber hier vielleicht sogar einen charttechnischen Rebound und könnte dann mal wieder Richtung 250 tendieren. Also Nvidia, Apple, nicht komplett unterschiedliche Grundvoraussetzungen, aber da ist schon ein großer Unterschied da.
Ja, du hast die Rahmenbedingungen angesprochen. Zinsentscheidung gab es in der letzten Woche auch. Wie schätzt du denn die Situation Amerika im Vergleich zu Europa ein?
Ja, also zum einen ist es mal ein hochpolitisches Thema. Der Präsident möchte gerne niedrige Zinsen und der FED-Chef, der US-FED-Präsident Jerome Powell, der sagt, du, wir haben ja überhaupt keinen Grund, die Zinsen zu senken. Wir haben Inflation, wir haben gleichzeitig aber auch einen stabilen Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Also da prallen gerade zwei Alpha-Tiere aufeinander. Der eine möchte gerne die Zinsen senken. Er tut alles dafür, er drill, drill, drill. Er will jetzt selbst Öl fordern und damit vielleicht die Inflation nach unten drücken und die Preise drücken. Gleichzeitig ist aber die Situation in Amerika nach wie vor sehr inflationslastig. Und das ist natürlich eine Situation, wo man sagt, eher werden die Zinsen in Amerika noch angehoben, als dass sie gesenkt werden. Man geht momentan, wenn man die Renditekurve die US Treasuries sich ansieht, kann man davon ausgehen, dass sie erstmal auf diesem Niveau bleiben, wo sie sind. Aber genau das ist das Problem. Denn in Europa wird ja in Anführungsstrichen schon wieder fleißig Zinsen gesenkt und der Zinspeak wird immer größer. Der Zinsunterschied wird immer größer und genau das sehen wir hier gerade am Euro zum US-Dollar. Nachdem sich der Euro zuletzt mal so im Januar ein bisschen nach oben geschraubt hat, Richtung 1,05 in etwa, ist er jetzt schon wieder nach unten gerichtet. Also beim Euro ist leider mein Fazit lang-, mittel- und auch kurzfristig abwärts gerichtet.
Mhm. Dollar auf der anderen Seite etwas optimistischer.
Genau, also für den Dollar sehe ich da im Moment gute Chancen. A, ich habe es angesprochen, der US-Arbeitsmarkt und wir haben einen Präsident. Wir können über ihn jetzt sagen, was wir wollen, aber sein America First wird sich bestimmt positiv auf den Dollar auswirken.
Das klingt doch gut, zumindest was Dollar-Investoren betrifft.
Genau.
Alternative Währung, Gold, hatten wir in den letzten Benchmarks auch angesprochen. Hast du da eine Meinung zu? Müssen wir auf irgendwas aufpassen? Charttechnische Hürden?
Ja.
Stolperfallen?
Also zum einen mal ist das Gold zuletzt, also man kann es sogar beziffern, seit dem 18.12. übers Jahr in einen kurzfristigen Aufwärtstrend wieder eingekehrt, nach einer gewissen Konsolidierung so zwischen, ich sag mal, September, Oktober bis in den Dezember letzten Jahres hinein. Jetzt haben wir hier wieder ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Das Gold ist gut gesichert unten bei 2700 und hat jetzt sogar das Ziel 2975. Ich runde es mal auf Richtung 3000 aus einer Fibonacci-Projektion. Warum ist momentan für Gold der gesamte Rahmen nicht nur chart- und markttechnisch gut? Im Moment wird sehr, sehr viel Gold gekauft. Aktuell habe ich eine Meldung gelesen, bei Stock 3 war das sogar. Da war eine Meldung, ich glaube, Gold ist Mangelware oder Gold wird zur Mangelware. Im Moment wird so viel Gold gekauft, dass die mit der Produktion fast gar nicht mehr hinterherkommen. Und das hat sich natürlich, kann man jetzt sagen, im Chart schon im Dezember abgezeichnet. Kann man jetzt so sehen, wie man will. Was man im Moment im Chart sieht, ist ein intakter Aufwärtstrend. und ein Ziel Richtung 3000. Warum und weshalb? Wir hatten zuletzt auch mein Gap Opening im positiven Sinne. Also im Gegensatz zu Nvidia, als ich vorher ein bisschen negativ war, bin ich bei Gold im Moment, wie man so schön sagt, durchaus bullish.
Klingt gut. Super. Dann ganz herzlichen Dank, Martin, dass du da warst.
Halt, Lars, einen habe ich noch. Den möchte ich natürlich niemandem verwehren. Das ist der Bitcoin. Das ist,
jawohl.
Bitcoin ist im Moment die Asset-Klasse, wo ich sage, wo am meisten mir die klassische Frage gestellt wird. Du, zum einen fragt die eine Hälfte, wie weit geht's jetzt runter? Und die andere Hälfte fragt, wann sind wir denn bei 150.000? Das war ja auch wieder so eine Marke zuletzt in den Medien. Also bei Bitcoin ist im Moment so, da haben wir heute jetzt tagesbasiert eine tiefrote Kerze. Allerdings, wenn man das so trendmäßig sich anschaut, Bitcoin beigelt sich im Moment ein zwischen, nach oben würde ich mal sagen 107. Nach unten ist es sehr, sehr schön gesichert. Zum einen aufgrund charttechnischer Supports, aber auch einer Fibonacci-Linie bei knapp 90.000. Und da hat man auch gestern den positiven Retest mit einer Green Candle, also fast schon eine Trendumkehrformation, die da gestern aufgetreten ist. Und bei Bitcoin, auch wenn es im Moment volatil ist, auch wenn es heute wieder negativ ist, solange wir nicht nachhaltig unter die 91 oder ich sage mal 90.000 US-Dollar fallen, ist es ein übergeordneter Seitwärtstrend mit einer in sich stabilen markttechnischen Indikatorenlage.
Das klingt super. Also an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, Martin, dass du uns heute als Experte zur Verfügung standst. Und ich möchte euch da draußen an den Kopfhörern nochmal darauf hinweisen, nicht zu verpassen, euch zum Chart-Talk mit Martin und Dominik Auricht von der UniCredit Group am 11.2. zum Webinar anzumelden. Chart Talk mit Martin und Dominik Auricht, 11.2. Meldet euch an unter onemarket.com/wissen/webinare und ihr lernt noch mehr.
Oh, what a beauty!
Beauty Tipps, mehr Glow für euer Depot.
Money Management, das war der Wunsch von euch aus Episode 2. Und das bringt mich ins nächste Interview mit Nikolaus Barth von UniCredit One Markets. Warum ist Risikomanagement beim Traden als auch denn beim Anlegen so wichtig?
Das ist eine sehr individuelle Frage und im Wesentlichen geht es ja darum, überschüssiges Geld zu investieren und langfristig eine positive Rendite zu erwirtschaften. Und für die einen reicht es, wenn es real den Wert des Geldes erhält und für den anderen darf es ein bisschen mehr sein, der will auf jeden Fall Festgeld oder Sparkonto bei der Rendite schlagen. Die Frage ist daher so individuell, weil sich jeder persönlich mit Blick auf das Risiko fragen sollte, wie viel Kapital kann ich denn für das Trading riskieren? Ab welchem Verlust lege ich eine Pause, einen Stopp ein? Wie viel will ich pro Trade maximal riskieren? Und wie viel Prozent meines Kapitals will ich zeitgleich dem Risiko aussetzen? Also wie viele Positionen will ich eingehen?
Okay, macht Sinn. 4 wichtige Punkte. Wie viel Kapital, welcher Verlust, wie viel Gewicht gebe ich einem Trade? Wie geht's denn dann beim Traden weiter?
Naja, ganz wichtig ist, ich sollte über die notwendige Erfahrung verfügen. Das Ziel sollte natürlich auch immer sein, Verlustrisiken möglichst gering zu halten. Unter Money Management werden alle Methoden zur Steuerung des Kapitaleinsatzes, der Positionsgröße und der Risikokontrolle verstanden, um nach Phasen mit häufigen Verlusten auch noch ausreichend Kapital zur Verfügung zu haben, um in zukünftige Marktchancen investieren zu können.
Okay, klingt gut. Wie stelle ich denn das an? Wie mache ich das konkret?
Also ich erstelle einen Tradingplan. Zunächst lege ich fest, was ich maximal pro Trade riskieren möchte. 1% ist eine gute Richtgröße. Das heißt, ich riskiere pro Position nie mehr als 1% meines Depotvolumens. Das schließt auch ein, dass ich bei spekulativeren Instrumenten einen Totalverlust erleiden kann, was das Emittentenrisiko einschließt. Habe ich beispielsweise ein Depotvolumen von 50.000 Euro, ist die Positionsgröße maximal 500 Euro. Wenn ich mehr investiere, muss ich mir über das Verlustszenario klar werden und bereits zu Beginn ein entsprechendes Limit setzen, wie dem Stop-Loss beispielsweise. Investiere ich 1.000 Euro oder 2% meines Depotvolumens, muss ich meinen Stop-Loss bei einem Verlust von minus 50 setzen.
Okay, und was schlägst du vor? Wie viel Position kann man denn da parallel oder sollte man parallel eingehen?
Wieder eine sehr individuelle Frage. Die Antwort leitet sich aus der Frage ab, wie viel Prozent meines Kapitals bin ich maximal bereit, ins Risiko zu setzen und zu verlieren. Sind es beispielsweise 5%, könnte ich meine Positionsgröße bei 1% setzen und 5 Positionen gleichzeitig eröffnen. Mir muss aber auch klar sein, dass ich für jede Position immer im Auge haben sollte, was sind die Nachrichten des jeweiligen Basiswerts, wie kann ich reagieren, habe ich vielleicht auch unterschiedliche Zeitzonen. Daher ist weniger häufig mehr. 3 bis 5 Positionen gleichzeitig sind handelbar.
Okay, klingt gut. Habe ich auch noch einen Überblick bei meinem Online-Broker, 3 bis 5 Positionen, das kriege ich hin. Welche Wertpapierlösungen kommen dafür in Frage?
Als Emittent bieten wir Wertpapierlösungen für unterschiedliche Bedarfe und für unterschiedliche Marktphasen. Zum Traden bieten sich Hebelprodukte wie Knockout-Optionsscheine an. Sie gibt es für beide Seiten, also sowohl für den, der auf steigende Kurse setzt, wie auch für den, der auf fallende Kurse setzen möchte. Aber Vorsicht, wie der Name schon sagt, sie verfügen über einen Hebel für eine überproportionale Teilhabe an der Kursentwicklung des Basiswerts, aber eben auch über einen K.O., einen Knockout, bei dem der Totalverlust droht. Viele haben Angst davor. Wenn ich aber mein Risiko bzw. Money Management richtig einsetze, ist der K.O., der Knockout, ein Hilfsmittel. Ich riskiere niemals mehr als meinen Einsatz. Der K.O. ist regelbasiert und emotionslos. Fällt der Kurs auf oder unter die Barriere, falls ich auf steigende Kurse gesetzt habe, bin ich raus. Ich verliere meine Positionsgröße, aber mehr eben auch nicht. Setze ich meine persönlichen Regeln bei einer Positionsgröße von 1% und maximal 5 Positionen gleichzeitig gilt, sollte ich bei allen 5 Positionen einen Totalverlust erlitten haben, wäre das für mich ein klarer Hinweis, sofort mit allem aufzuhören und nochmal grundlegend darüber nachzudenken, ob ich richtig positioniert bin bzw. den Markt richtig einschätze.
Das heißt, es hat sehr viel mit Disziplin zu tun. Also sich persönlich erstmal im Klaren werden, was möchte man, aber dann sich auch ganz strikt daran halten. Was ist denn da der richtige Hebel? Du bist jetzt lang genug dabei. Gibt's da irgendwie eine Größe?
Vielleicht definieren wir erst nochmal, was der Hebel ist. Der Hebel sagt aus, wie viel Geld ich mit meiner Investition zu Beginn bewege. Ein Hebel von 5 bedeutet, dass ich mit einem investierten Euro so viel bewege, als hätte ich 5 Euro angelegt. Dafür sind die Produkte, beispielsweise Mini-Futures, auch mit Finanzierungskosten ausgestattet, die täglich abgegrenzt werden. Das heißt, der Hebel sinkt über die Zeit. Mir sollte auch klar sein, dass ich natürlich ein positives Rendite-Risikoprofil haben sollte bei dieser Positionsgröße. Das heißt, der Hebel, sehr individuelle Frage, sollte nicht zu gering sein. 5 habe ich genannt, soll aber in der Hinsicht keine Empfehlung darstellen, sondern ist individuell zu beantworten.
Das ist interessant, dass du die Mini-Futures ansprichst. Auf GetEx wurden nämlich im Januar knapp 7.000 Trades in Mini-Futures auf den DAX gehandelt und damit fast 30% mehr als im Dezember. Also das Beispiel passt doch ganz gut. Wie funktioniert denn so ein Mini-Future?
Also Mini-Futures zählen zu den Hebelprodukten und sind Knockout-Optionsscheine. Wie der Name schon sagt, sie haben auch einen Knockout dabei. Ich kann damit überproportional an steigenden, aber auch an fallenden Kursen eines Basiswerts teilhaben. Ein eingebauter Stop-Loss, eine vorgelagerte Barriere vor dem Basispreis, knockt den Mini beim Berühren aus. Erreicht der Kurs diese Schwelle, wird das Wertpapier automatisch fällig und es wird ein Restwert ausgezahlt. Es besteht aber immer das Risiko, bei einer ungünstigen Kursentwicklung einen Totalverlust zu erleiden. Das schließt natürlich das Emittentenrisiko wiederum mit ein. Solange dies nicht passiert, ist die Laufzeit unbegrenzt. Das heißt, ich kann auch über längeren Zeitraum an einer positiven oder negativen Kursentwicklung teilhaben. Lass uns kurz ein Beispiel auswählen, um das so ein bisschen zu verdeutlichen.
Ja, gerne.
Wer auf steigende Kurse setzen möchte, kauft einen Mini-Future Bull. Wer auf fallende Kurse setzt, auf einen Mini-Future Bear. Beides ist, wie gesagt, möglich. Ich schaue mir jetzt für das Beispiel mal einen Mini-Future Bull an. Wir nehmen einen Musterindex, der aktuell beispielsweise bei 21.750 Indexpunkte steht. Zufälle mit bestehenden Indizes sind jetzt rein zufällig. Das Wertpapier hat einen Basiswert in dem Beispiel von 19.916 Punkte und eine Knockout-Barriere bei 19.990. Der Kaufkurs liegt aktuell bei 18,33 Euro. Das ist einfach die Indexpunkte des Index aktuell, 21.750 minus den Basispreis bei 19.916 abgezogen und dann um ein Bezugsverhältnis in dem Fall von 0,01 korrigiert. Der Hebel, wenn ich das jetzt ausrechnen würde, liegt bei 11,9. Er rechnet sich aus dem Kurs des Basiswerts 21,75, habe hier schon die 0,01 berücksichtigt, geteilt durch den Preis des Produkts, also 18,33, und es ergibt 11,9. Steigt der Kurs des Basiswerts Beispielsweise um 1%, also auf 21.967 Punkte, liegt der neue Wert des Mini-Bulls bei 20,51. Entsprechend ist der Kurs des Mini-Bulls um 11,9% angestiegen. Überrascht uns jetzt nicht, weil wir haben ja einen Hebel von 11,9 ausgerechnet. Einfach nur mal zum Beispiel, 20,51 geteilt durch 18,33 minus 1 ergibt die 11,9. Wichtig ist, ich habe es jetzt positiv dargestellt, ich habe natürlich auch eine Teilhabe, falls der Markt fällt. Dann funktioniert der Hebel in die ungünstige Richtung genauso. Das heißt, ich verliere dann überproportional auch Geld. Und dann kann natürlich auch der Totalverlust drohen, sollte die Barriere berührt werden.
Super, vielen Dank. Macht alles Sinn. Und ich werde auch in die Shownotes an die Zuhörer, an euch draußen, nochmal einen Link schicken, wie man sich auf One Markets bei UniCredit informieren kann über die Funktionsweise von Mini-Futures. Gibt's ganz cool in der Rubrik Produktwissen einen mich ansprechenden Motocross-Fahrer mit YouTube-Video. Klingt also spannend. Ich bin gespannt, ob er hoch oder runter fährt. Aber auf jeden Fall, Nikolaus, danke, dass du uns Licht ans Motorrad gemacht hast, was Mini-Futures und Money Management und eiserne Disziplin beim Traden und Anlegen betrifft. Herzlichen Dank dafür. Inside GetX. Was passiert sonst noch so alles bei uns? Am 13.01. fand der Börsentag in Dresden statt und ich danke euch allen, dass ihr uns so zahlreich am GetX-Stand besucht habt, euch informiert habt und für einen vollen Vortragsraum meiner Kollegin Marille Klöckenhofer zum Thema Tipps und Trends im Börsenhandel gelauscht habt. Danke oder merci, dass es euch gibt. Und für alle, die jetzt schon einen Abstecher nach Wien planen, einen Wochenendtrip, ich empfehle euch das Wochenende vom 8.3., denn da könnt ihr uns beim Börsentag im Austria Center am GetX-Stand besuchen und euch mit uns austauschen. Also bitte jetzt schon eintragen und reservieren. Außerdem, die Handelszeitverlängerung, habe ich angesprochen, der letzten Benchmark, ist live seit dem 20.01. Alle Assetklassen von 7.30 Uhr bis 23 Uhr und es funktioniert super. Obwohl der erste Tag der Handelszeitverlängerung ein US-Feiertag war, sind knapp 7% aller Trades auf die verlängerte Handelszeit entfallen. So macht Spaß und so soll's sein. Der nächste Podcast kommt am rusigen Freitag, wie man ganz gewöhnlich den Freitag vor Aschermittwoch so bezeichnet. Klammer auf, muss ich auch erst googeln. Aber er liegt somit zwischen dem schmutzigen Donnerstag oder dem Altweiberfasching und vor dem schmalzigen Samstag. Wie auch immer, er kommt am Freitag vor Fasching. Jetzt wisst ihr Bescheid, bleibt dran, stay tuned.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
So, Nikolaus, du weißt, dass ich keinen Interviewgast ohne meine 5 persönlichen Fragen an dich entlasse. Also insofern nicht lang schnacken, raus damit, Feuer frei. Wein oder Bier?
Wein.
Winter- oder Sommerurlaub?
Sommerurlaub.
Konzerte oder Sportveranstaltung?
Konzert.
Stadt oder Dorf?
Stadt.
Parkett oder Loge?
Parkett.
Jawohl. So, Martin, da du auch noch am Mikrofon bist, lasse ich dich auch nicht gehen. Popcorn, süß oder salzig?
Süß.
Hotel oder Ferienwohnung?
Ferienwohnung.
Steak oder Sushi?
Weder noch, bin Vegetarier.
Die oder das Nutella?
Das Nutella, oder?
Ja. Singst du eigentlich unter der Dusche?
Nein.
Gut, das war's. Vielen Dank für eure 5 persönlichen Fragen.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Welche Themen sind für euch spannend? Was beschäftigt euch so, damit ich das in den kommenden Episoden berücksichtigen kann? Bitte schreibt mir es in die Kommentare und lasst mir eure Likes da. Nikolaus, was wäre denn so ein Thema, was dich als nächstes interessieren würde? Was muss ein Anleger dringend wissen?
Ich würde mich gerne mal über Volatilität mit dir unterhalten.
Wunderbar, dann ist notiert, nehmen wir glatt mit in die nächste Episode. Also nochmal, schickt mir gerne euer Feedback, eure Anregungen, lasst mir eure 5-Sterne-Bewertung da und teilt den Podcast vor allem. Das war's für heute mit dem Podcast Börse aufs Ohr. Episode 3 neigt sich dem Ende. Wir hören uns am rosigen Freitag wieder und sehen uns aller spätestens zum Börsentag in Wien. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistung, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Der Podcast enthält keinen Aufruf oder zum Verkauf, Kauf von Wertpapieren oder die Nachbildung einer Anlagestrategie. Die Börse behält sich das Recht, vor den Umfang der Nutzung des Podcasts ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's von mir für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut.
Für dich zur Info, ich hätte es auch technisch schneller machen können, aber ist okay.
Wie bei meinen WhatsApp-Nachrichten, ja, immer auf 1,5.
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.